RAE, Argentina al Mundo.
Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Das Gespräch. Eine Begegnung mit interessanten Menschen.
Ja, genau wie zu Beginn der Sendung erwähnt, haben wir heute Besuch, nämlich Frau Lucy Fricke. Sie ist Schriftstellerin, kommt aus Deutschland und im Rahmen dieses 25. Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Buenos Aires und Berlin wurde sie vom Goethe-Institut eingeladen, auch mal was hier in Buenos Aires zu machen, denn im Mai, vor einigen Wochen war Timo Berger hier und hat erzählt, was da gemacht wurde, dass man mit Kollegen oder Kolleginnen aus Argentinien durch die Stadt Berlin gezogen ist, hat Eindrücke gesammelt und daraus Texte zustande gebracht. Das hört sich so mechanisch an, nicht wahr? Herzlich willkommen, Lucy, zuerst.
Hallo, vielen Dank.
Schön, dass du gekommen bist. Also, ich wollte wissen, wie das denn im Mai gewesen ist mit einer argentinischen Kollegin, der Gabriela Cabezón Cámara. Was habt ihr da gemacht?
Also in Berlin bin ich mit Gabriela durch Kreuzberg gelaufen. Das ist das Viertel, in dem ich jetzt seit fast 20 Jahren lebe. Und da hat sich eben auch sehr viel verändert in den letzten 20 Jahren. Und das habe ich ihr versucht, so ein bisschen zu zeigen. Also wir sind den ganzen Tag rumspaziert, haben eine Markthalle angeschaut, einen kleinen Park, natürlich auch besetzte Häuser und sanierte Häuser und wie sich das eben, ich habe immer erzählt, wie sich das so verändert hat, wie das quasi vor 10 Jahren noch ausgesehen hat. Und das Lustige an diesem Spaziergang war eigentlich, dass ich die ganze Zeit ihr die Stadt zeigen wollte und über Gentrifizierung sprach. Und Gabriela hat immer nur die Bäume bewundert und die Pflanzen und den Kanal. Und das war eine Sache, die mir zum Beispiel in Berlin gar nicht so aufgefallen ist, wie viel Natur wir da haben. In der Stadt, mitten in der Stadt. Und sie fragte mich immer, was ist das für ein Baum? Was ist das für eine Pflanze? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Aber schau mal hier, die Markthalle. Und das war so ein bisschen so die Vorgeschichte, warum wir jetzt eben hier in Buenos Aires auch was ganz anderes gemacht haben.
Und hast du diesen Spaziergang durch Berlin ganz frei vorbereiten können oder gab es irgendwelche Richtlinien, die man befolgen musste oder so?
Ja, also Thema war schon so die Veränderung der Stadt oder auch Zukunft der Stadt. Also jetzt auch nicht nur das Schlechte zeigen, sondern auch was passiert, wo gibt es, also was jetzt Berlin-Kreuzberg angeht, sind das eher so Initiativen, die sich gegen steigende Mieten wehren, eben Hausbesetzung oder da gibt es eben auch so ein Garten, was fast so eine Kommune ist. Also Leute in Berlin haben angefangen, in der Stadt ein Gebiet zu besetzen und da einen Garten anzulegen. Und sowas sind natürlich ganz schöne Projekte, die zeigen, wie sich einfach die Stadtbewohner auch wehren gegen immer mehr Kommerz und immer mehr, ja, es wird ja alles immer teurer und es wird alles zugebaut und so. Und da gibt es eben wirklich so diese kleinen Revolutionen.
Und in welcher Sprache habt ihr euch verständigt?
In einem Durcheinander von Englisch und Spanisch und Deutsch.
Aha.
Es war aber auch noch Natalia dabei, die spricht eben Spanisch und Deutsch und die hat auch Fotos gemacht. Und wenn wir gar nicht mehr weiter wussten, beide mit unserem jetzt nicht perfekten Englisch, dann hat sie ausgeholfen. Und das war extrem schön und entspannt. Und das ist ja auch so, dass es gar nicht so um die perfekten Sätze und Worte geht, sondern man gemeinsam eine gute Zeit hat. Und man versteht ja so viel einfach nur durch das Miteinander herumlaufen, durch das Zeigen auf Dinge, auf Veränderungen. Weil ich glaube, dass, also auch wenn Gabriela in Buenos Aires lebt und ich in Berlin, wir sind so ungefähr ein Alter, wir sind beide Schriftstellerinnen und man merkt dann sehr schnell, dass man gar nicht so unterschiedlich ist.
Schön. Und also du hast mir gesagt, also ich wollte dich fragen, ob du was Neues in deiner dir bekannten Stadt durch die Augen von Gabriela entdeckt hast, die Natur einerseits irgendwie wiederentdeckt, kann ich mir vorstellen, nicht wahr?
Ja, also und seitdem laufe ich da auch selber durch und denke, Mensch, so schöne Bäume hier, das ist toll.
Und hast du ja inzwischen den Namen von den Bäumen gemerkt oder gar nicht?
Immer noch nicht. Ich hab mir aber so eine App runtergeladen, mit der kann man Pflanzen erkennen. Also man fotografiert die Pflanze und dann sagt einem diese App, was das für eine Pflanze ist. Funktioniert noch nicht hundertprozentig, würde ich sagen, aber mein Interesse ist geweckt.
Das ist aber schön. Und hast du noch was anderes von dieser Stadt entdeckt durch Gabriela, durch diesen Besuch?
Ja, auch so, also ich glaube, Gabriela fand das wirklich natürlich sehr viel schöner als ich. Also auch eben zum Beispiel diese Markthalle. Es gibt ja hier auch die ist in Kreuzberg, die war nahezu tot, also ausgestorben und dann sollte ein Supermarkt da rein und dann haben sich die Nachbarschaft hat sich gewehrt und jetzt ist da eben etwas entstanden mit so ganz vielen kleinen Ständen und das war schon das, was man wollte, aber es ist unwahrscheinlich teuer. Und es ist wiederum nicht das, was man wollte. Und drumherum sind die Mieten angestiegen, sind ganz viele Cafés entstanden. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie diese Markthalle in San Telmo. Es hat mich sehr daran erinnert. Es sieht eigentlich ähnlich aus. Man kann überall was essen und so. Und es ist mehr für Touristen. Ne? Es ist nicht so, dass die Anwohner da wirklich einkaufen können. Das ist quasi unbezahlbar.
Ach so. Und das war im Mai. Und jetzt bist du nach Buenos Aires gekommen. Ist das dein erster Besuch hier?
Ich sage immer ja und nein. Weil ich war schon einmal hier, da war ich 7 Jahre alt. Und ich kann mich an so gut wie nichts erinnern. Ich erinnere mich an den Obelisk. Ich erinnere mich an große, breite Boulevards. Aber ansonsten, ich laufe schon die ganze Zeit so rum und versuche so meine eigene Erinnerung eigentlich zu finden. Aber ich meine, es sind auch über 35 Jahre vergangen.
Und seid ihr in dieser Zwischenzeit weiterhin in Kontakt geblieben mit Gabriela oder habt ihr euch einfach hier wieder gesehen nach diesen?
Ja, wir haben uns dann hier wieder gesehen, ja. Also zwischenzeitlich hatten wir keinen Kontakt, was glaube ich auch daran liegt, dass beide irgendwie total viel unterwegs sind und viel, so das Schriftstellerleben wird ja immer mehr so ein Nomadendasein. Ne? Also man reist viel, man ist hier eingeladen und da eingeladen und das war jetzt aber extrem schön, dass wir uns hier wieder gesehen haben. Also es war schon so, wir sind uns dann so in die Arme gefallen und uns sehr gefreut. Ja.
So etwas ganz Herzliches.
Ja, schon, ja. Und das liegt aber auch an Gabriela, ist ja auch eine fantastische Frau.
Und was hat sie denn für dich alles geplant?
Ja, sie hat, das war schon eine Überraschung für mich. Es gab einen Ausflug auf dem Riachuelo. Also auf dem, was man jetzt, glaube ich, als Tourist nicht unbedingt zu sehen bekommt und eigentlich auch nicht unbedingt sehen will. Also es ist natürlich durchaus interessant, aber es war für mich auch derart erschreckend. Also es wurde organisiert, ja, man darf den normalerweise ja nicht befahren und das Goethe-Institut hat es möglich gemacht, dass wir ein Boot hatten und es gab eine Sondergenehmigung, dass wir ungefähr 90 Minuten auf diesem ja eigentlich verseuchten Fluss fahren durften.
Ja, das ist im Süden von der Stadt an der Grenze zur Provinz Buenos Aires.
Es ganz
gibt
genau.
Ziemlich viele Fabriken in der Nähe und das ist ziemlich verseucht, stimmt. Und Entschuldigung, dann habt ihr diese Fahrt gemacht?
Mhm. Ja, also es war für mich fast so ein bisschen, also ich war gerade am Tag zuvor angekommen, war noch keine 24 Stunden in der Stadt und saß dann eben plötzlich mit so einer Schwimmweste auf so einem verseuchten Fluss, der auch wirklich brutal stinkt. Es ist ein furchtbarer Gestank dort. Man fährt dann ja auch vorbei an den Elendsvierteln. Es ist sehr, sehr zugemüllt und ich dachte, das ist schon die Hölle, ja, also es ist und dann zu hören, wie viel besser es geworden ist, wie schlimm es war vor noch 20 Jahren und die ja auch sagen, was sie alles tun und wie sehr sie sich da einsetzen, dass es ein bisschen sauberer wird, aber gleichzeitig erzählen sie eben auch, wenn sich ein Fisch aus dem Mar del Plata da verirrt, dann muss er sehen, dass er möglichst schnell wieder rauskommt, ansonsten treibt er auf dem Rücken. So. Und Also es war auch schockierend natürlich, weil das ist sicher etwas, was es in Deutschland nicht in der Form gibt. Also ein wirklich so kontaminiertes Gebiet und auch die Armut dort so zu sehen. Und das war zusammen eben, also dieser Geruch, dieser Müll, die Elendsviertel. Das war schon ein hartes Ankommen in Buenos Aires, muss ich sagen.
Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Wow. Und ja, also Touristen kennen einen Teil vom Riachuelo, wenn sie zum Stadtviertel La Boca fahren, zum berühmten Caminito, das ist diese,
ja. Ja, 200. Das haben wir uns danach dann auch noch angeschaut, diese 200 Meter, ganz hübsch, ja, ganz pittoresk, was natürlich auch interessant ist, wenn man gerade von diesem Boot gestiegen ist und aber ich fand es toll, das zu sehen, ja, also dass man eben nicht nur Palermo und San Telmo und so diese Sachen anschaut, weil das kann ich mir ja auch alleine anschauen. Das ist ja so dieser Reiseführer-Tourismus. Und so mitgenommen zu werden auf die, ja wirklich auf die andere Seite der Stadt.
Das kenne ich selber nicht. Mhm. Also, wow. Aber ich hatte gelesen, ihr wolltet zur Reserva Ecológica gehen. Das ist so ein wild wachsender Park oder so etwas, auch im Süden der Stadt. Habt ihr das auch gemacht oder nur das? Hat sich dir angeboten?
Nee, wir haben an dem Tag haben wir nur das gemacht. Mhm. Und dann musste ja auch sehr schnell ein Text geschrieben werden, weil die Veranstaltung schon bald war. Also es musste ja auch übersetzt werden und so. Also es war sehr wenig Zeit. Ich war allerdings gestern dann in dem Reserva Ecologica. Also da bin ich dann schon nochmal spazieren gegangen und habe mir das, ich wollte das auch sehen. Ich finde das so faszinierend an Buenos Aires, dass man eigentlich das Wasser nicht sieht. Ja, also dass man den Rio de la Plata nicht sieht und dass man sehr weit laufen muss, eben durch dieses Naturschutzgebiet. Und das ist so, also dass diese Stadt sich quasi dem Wasser so abwendet.
Mhm, ja. Stimmt.
Und ganz viele andere Städte sind ja eher so, die öffnen sich, die umarmen irgendwie das Wasser, was da ist, das Meer. Und das ist halt hier gar nicht. Das ist so ganz, als würde man sich schützen wollen davor. Ich finde das ganz überraschend irgendwas.
Ja, es gibt auch einige Teile der Stadt, die doch dem Fluss nicht den Rücken wenden, aber ein großer Teil schon, das stimmt. Und daraus ist ein Text entstanden, mehrere Texte entstanden.
Ein Text.
Aha.
Also Gabriele hat einen Text geschrieben und ich habe einen Text geschrieben und das haben wir dann am Freitag präsentiert, eben schon dann ins Spanische und auch ins Deutsche übersetzt. Es war so ein ziemlich straffes Programm auch für die Veranstalter und so.
Wow, das kann ich mir schon vorstellen. Okay, wollen wir eine kurze Musikpause machen?
Klar, gern.
Dann unterhalten wir uns weiter. Da habe ich ein Stück Nieblas del Riachuelo heißt das, Nebel über dem Riachuelo-Fluss. So wahrscheinlich aus einer Zeit, wo die Menschen dahin gingen, um dort zu baden. Denn damals, also vor langer, langer Zeit, im vorigen Jahrhundert, haben die Menschen dort gebadet. Und das ist ein Stück, das wir von dem Orchester des Osvaldo Fresedo gespielt hören.
Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más vos nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós.
So, wir unterhalten uns hier weiter mit der Lucy Fricke, die zum Glück nicht abgehauen ist nach diesem Besuch im verseuchten Riachuelo. Und das ist wirklich eine schöne Tätigkeit, kann ich mir schon schön im weitesten Sinne des Wortes vorstellen. Also, dass man irgendwie bereichert wird eben über das, was man sieht, was einem unbekannt ist. Und was ist dann, Entschuldigung, für ein Text entstanden? Prosatext? Theater?
Ja, schon Prosa im weitesten Sinne. Also es ist so ein, wenn ich so wenig Zeit habe, schreibe ich meistens fast so protokollartig. Ja, also es ist dann keine Kurzgeschichte, also, sondern es ist nur so ein Wahrnehmen und versuchen dafür, naja klar, irgendwie gute, wahre Sätze zu finden. Also, aber es ist immer noch so recht ungefiltert. Das ist eine andere Art von Text, als ich sonst mache, weil ich sehr langsam schreibe und immer nochmal überarbeiten und nochmal. Aber es gibt eben auch diese andere Form von Text, wo man sofort ganz nackt quasi das beschreibt, was man sieht.
Und willst du weiter an diesem Text arbeiten oder das ist schon vorbei, im Schluss, oder soll was daraus noch entstehen?
Das ist wahrscheinlich mit diesem Projekt dann abgeschlossen. Also es ist oft so, dass so Texte, die ich dann woanders schreibe, dass die nochmal Einfluss finden. Irgendwo, ja, dass Teile davon sich sicher niederschlagen, auch in größeren Projekten.
Und kann man diesen Text irgendwo lesen? Den du geschrieben hast und den Gabriela geschrieben hat?
Ja, ich weiß nicht, ob man ihn schon lesen kann, aber man wird ihn lesen können auf der Homepage von Topografien. Ich habe jetzt leider die genaue Homepage-Adresse nicht im Kopf, aber ich glaube auch über das Goethe-Institut, da wird es sicher eine Verlinkung geben auf die Seite, wo auch schon die Texte, die in Berlin entstanden sind, die sind da schon.
Aha.
Und auch Fotos von dem Projekt.
Schön. Und du wirst morgen ein Buch von dir präsentieren, habe ich gehört, oder sowas?
Oder sowas, ja. Es ist ein Roman, der heißt Töchter. Das ist mein vierter Roman und jetzt der erste, der ins Spanische übersetzt wird. Worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Und da werde ich morgen mit meiner Übersetzerin Maria einen Abend machen. Und das Buch erscheint erst nächstes Jahr, im August etwa. Aber sie fängt jetzt an zu arbeiten und da ich jetzt eben auch in der Stadt bin, sag ich mal, machen wir diese Veranstaltung. Und ja, das wird eine Lesung und ein Gespräch auch über die, ich glaube auch über die Probleme des Übersetzens in dem Fall. Also weil das, ich habe mir das jetzt alles erklären lassen, wie tatsächlich problematisch das ist mit dem lateinamerikanischen Spanisch und dem argentinischen Spanisch und dem möglicherweise bolivianischen Spanisch und dass das alles sehr verschieden ist. Und es sind halt in dem Roman geht es um zwei Frauen um die 40, die auch sehr viel miteinander reden und auch so eine eigene Sprache haben. Und das ist natürlich wirklich nicht leicht zu übersetzen bzw. sich zu entscheiden, in welches Spanisch übersetzt man das. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen Slang dabei. Und
oh, das ist aber ziemlich schwer dann. Also das soll für ein allgemeines Publikum, ein spanischsprachiges Publikum übersetzt werden? Soll für Argentinien übersetzt werden? Oder?
Ja, es ist jetzt so, dass der Odelia Verlag wird das machen. Und das soll dann erscheinen Argentinien, Chile, Uruguay. Also es ist dieser Sprachraum, der ja aber auch nicht irgendwie ein Sprachraum ist, sondern es ist da ja schon verschieden. Und Also wir haben jetzt drüber gesprochen und ich habe auch gesagt, mach es im argentinischen Spanisch. Weil es ist, das jetzt so anzupassen oder quasi, das, man glättet dann ja auch eine Sprache, wenn man sie versucht, gerade in diesem Sprachraum, also für alle wirklich so zugänglich zu machen. Damit würde man, glaube ich, die Sprache irgendwie glatt bügeln. Und das wiederum entspricht halt überhaupt nicht dem Roman, der wirklich auch ziemlich, also auch sprachlich ziemlich hart ist. Aber ja, das sind so, das ist mir auch, ich ahnte das, aber ich wusste nicht, dass es, dass die Unterschiede so groß sind.
Aha. Und das Buch ist bereits ins Englische übersetzt worden, in andere Sprachen auch, oder?
Das passiert jetzt gerade alles. Also es wird jetzt zeitgleich ins Englische, Französische und Spanische übersetzt.
Und stehst du im Kontakt zu allen Übersetzern und Übersetzerinnen, oder?
Ja, das geht jetzt so ein bisschen los. Also am meisten habe ich bisher mit Maria zu tun. Und auch das ist, für mich ist das wirklich alles neu, weil es wurde noch nie ein Buch übersetzt. Und jetzt wird es eben gleich in mehrere Sprachen übersetzt und ja auch in große Sprachen. Und ich weiß, dass die spanische Übersetzerin redet mit der englischen Übersetzerin und so. Und es wird wohl auch noch ein Projekt geben, was dann eigentlich diese drei Übersetzerinnen, also Französisch, Spanisch und Englisch, begleitet. Und es wird wohl auch gemeinsame Veranstaltungen geben. So, ich bin da sehr, sehr, sehr neugierig und finde das auch für mich interessant. Also was ich auch merke, ist natürlich bei so einer Übersetzung, ein Übersetzer sieht ja alles. Also der sieht ja auch jeden Fehler, jede kleine Textschwäche. Und ich merke mittlerweile auch, dass man eigentlich müsste man ein Buch, bevor man es in seiner eigenen Sprache veröffentlicht, erstmal übersetzen lassen. Weil die so genau arbeiten. Und ich dann jetzt schon manchmal sage so, ja stimmt, das ist leider einfach nicht richtig.
Echt? Also dann kannst du einige Stellen von deinem Buch neu schreiben, oder?
Sollte ich eigentlich, ja. Ich sollte dann nochmal eine neue Fassung rausbringen nach den Übersetzungen auf Deutsch.
Ja, ich denke, wenn man übersetzt, dann stellt man viele Fragen, die, wenn man den Text original schreibt, die stellt man sich gar nicht. Für einen steht das ganz klar, was man sagen will und Schluss. Aber wenn man genau übersetzen muss, dann ist das doch nicht so klar.
Ja.
Und wie gefällt dir dann diese Arbeit mit den Übersetzern und Übersetzerinnen?
Ach, bisher finde ich das tatsächlich wahnsinnig inspirierend. Und das macht mir so Spaß. Und ich meine, ich bin auch so dankbar, weil es ist auch, also jetzt Maria zum Beispiel, die habe ich kennengelernt in Berlin bei einer Übersetzerwerkstatt, wo ich eine Lesung hatte. Und dann hat sie sich bemüht, einen Verlag zu finden. Und das ist eine unwahrscheinliche Arbeit, die Übersetzerinnen da leisten. Sie müssen ja erstmal einen Teil übersetzen, ja, eine Probeübersetzung machen, ein Exposé schreiben, so dass man das dann eben hier anbieten kann in Spanisch. Und bei den Verlagen anklopfen. Und das hat sie alles gemacht, ja auch ohne dafür bezahlt zu werden. Und insofern bin ich erstmal wirklich nur dankbar, dass sie das hingekriegt hat. Und jetzt habe ich auch schon die beiden Verlegerinnen kennengelernt von Odelia und es freuen sich gerade alle so. Also ich bin total glücklich, Maria freut sich, der Verlag freut sich. Das ist so ganz wunderschön.
Das ist eine tolle Erfahrung eigentlich. Hoffentlich ist das nicht die einzige Übersetzung, also sind nicht das einzige Buch von dir, das übersetzt wird. Denn ich glaube, dass ein breites Publikum sich dafür interessieren kann, nicht wahr? Also für dein Werk.
Ja, mal sehen. Aber vielleicht fängt jetzt gerade was an. Ja.
Und du hast gesagt, du bist langsam beim Schreiben. Wie geht das vor sich? Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, ich will Schriftstellerin werden? Wie ist das denn passiert?
Ja, ich glaube, das dachte ich zum ersten Mal im Alter von 10 Jahren oder so. Und das ist so ein bisschen, also ich komme nicht aus so einer Familie, die künstlerisch ist oder die besonders intellektuell ist. Oder. Und dann ist es so, als würde ich sagen, ich weiß nicht, ich will Prinzessin werden oder so. Ja, also so ganz unwahrscheinlich. Und dann habe ich viele Jahre was anderes gemacht. Ich habe beim Film gearbeitet, ich hatte ganz viele Jobs und dann habe ich so mit Mitte 20, Ende 20 gedacht, ja, aber eigentlich wollte ich doch schreiben. Und dann habe ich mich beworben bei einem Literaturinstitut in Leipzig und habe da 3 Jahre Schreiben studiert. tatsächlich, also literarisches Schreiben, was heißt, dass man immer wieder Texte schreibt und dass die in Werkstätten besprochen werden und kritisiert werden und man lernt so, also man beschäftigt sich eben wirklich nur mit dem Schreiben, 3 Jahre lang. Man ist nur am Schreiben und Lesen und das war für mich ein wahnsinniges Geschenk, also nachdem ich ja auch 15 Jahre gearbeitet hatte schon. So. Das ist wirklich großartig. Und dann, dann passierte so eins nach dem anderen. Also so die ersten Texte in Zeitschriften veröffentlicht, den ersten wichtigen Preis gewonnen, dann das erste Buch gemacht. Und jetzt habe ich es eben so in den letzten 10 Jahren dann doch 4 Bücher veröffentlichen können. Und jetzt, also Töchter wird auch verfilmt nächstes Jahr und es ist irgendwie ganz, also jetzt so langsam habe ich das Gefühl, das ist wirklich mein Beruf. Also ich, das ist das, was ich mache und das ist das, wovon ich lebe und wofür ich lebe auch.
Und hast du irgendeine Methode, arbeitest du so und so viele Stunden am Tag und du sagst, jetzt wird geschrieben oder wie funktioniert das bei dir?
Das hängt tatsächlich davon ab, in welcher Phase des Schreibens ich bin. Jetzt zum Beispiel ist es so, ich fange langsam mit dem neuen Buch an. Das soll erscheinen, das ist alles schon, da gibt es einen Vertrag und so, Frühjahr 2022 soll das Buch erscheinen. Das heißt, es muss Herbst 2021 fertig sein, also in 2 Jahren. Ich recherchiere jetzt. Ich sammle ganz viel, ich mache so erste Notizen, dann fahre ich zurück an meinen Schreibtisch und fange ganz gemütlich an, ja, schreibe so 1-2 Seiten am Tag und dann kommt eine Phase, wo der Abgabetermin näher rückt und ich noch längst nicht fertig bin und dann schreibe ich nur noch, also dann schließe ich mich quasi zu Hause ein und bin da 3 Monate nur noch am Schreibtisch und das ist, aber ich schreibe schon eigentlich jeden Tag.
So schön mit Disziplin.
Ja, und das ist auch, ich glaube, es geht nur mit Disziplin. Es ist eben nicht mehr so, dass ich denke, naja, mal läuft es nicht. Oder natürlich gibt es Tage, an denen man nicht so wach ist, nicht so kreativ ist vielleicht, aber das nützt ja nichts. Es ist ja trotzdem die Arbeit, die ich mache und dann fällt es manchmal schwerer. Und es gibt aber, was ich nicht habe, ist, dass ich jetzt gar nicht arbeite. Was oft passiert ist, dass man so sagt, ich arbeite Tag für Tag und es ist aber alles nicht wirklich gut. Aber ich schreibe trotzdem. Und das wird dann hinterher halt stark überarbeitet.
Schreibst du am Computer oder mit der Hand?
Also zu Hause schreibe ich nur am Computer. Und wenn ich unterwegs bin, schreibe ich schon ins Notizbuch. Also ich habe immer so große Notizbücher dabei. Und das tippe ich dann abends oft ab. Ja, aber ich finde das, also ich sitze so ungern mit meinem Laptop in Cafés rum und so.
Ja, und das Handschriftliche hat etwas Besonderes.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber.
Ja, es ist auch bei mir ganz interessant, weil die Notizbücher werden immer größer. Also ich hatte vor ein paar Jahren noch so ein kleines und mittlerweile ist es halt so ein DIN A4 Notizbuch. Also mit jedem Buch, glaube ich, werden diese Notizhefte größer.
Ja, und es muss, ja, denke ich mir, nicht leicht sein zu sagen, okay, das Buch ist fertig, zu sagen, oder?
Nee, das ist natürlich auf eine Art nie fertig. Es kommt aber irgendwann der Punkt, wo ich es dann auch wirklich nicht mehr sehen kann.
Ach
also,
so.
Ja, also es ist so, man hat halt 1-2 Jahre oder 2 Jahre, sag ich mal, dran geschrieben. Dann gibt es ein Lektorat. Das heißt, da wird nochmal alles, also das wird inhaltlich nochmal lektoriert, sprachlich lektoriert. Das ist so der eine, also das macht man eigentlich 2-mal. Das macht man einmal grob, dann macht man es einmal fein. Dann kommt das Korrektorat, wo es nur noch um Rechtschreibung geht. Dann wird es gesetzt, dann kommt es wieder zurück. Und dann sind da eben noch so Anmerkungen, dass man teilweise muss man dann einen Satz mehr schreiben oder 2 Sätze streichen, weil es sonst nicht zu setzen ist, also weil es im Druck nicht gut aussieht. Also muss man nochmal wirklich jedes Wort ja durchgehen. Dieser ganze Prozess dauert allein ungefähr 4 Monate, wo das immer wieder zurückkommt. Also ein Buch, was ich eigentlich fertig geschrieben habe. Und dann kommt es nochmal zu einer finalen Korrektur. Und das ist dann schon der Punkt, wo man sagt, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Es bitte jetzt endlich drucken. Ich möchte es nicht mehr anfassen.
Das kann ich verstehen. Und dann, wenn das Buch schon eigentlich gedruckt wurde, dann liest du es nicht wieder, oder doch?
Nein, dann gibt es ja die ganzen Lesungen.
Ah, stimmt.
Also ich hatte jetzt beim letzten Buch sehr viele, also so ungefähr 70 Lesungen. Und das ist auch so, Ich war dann auch froh, als es vorbei war, gebe ich zu. Also jetzt nochmal hier, morgen, da freue ich mich auch drauf. Es ist jetzt auch länger her, dass ich zuletzt daraus gelesen habe. Und da natürlich ist es so, bei den Lesungen fällt mir dann auch wieder ganz viel auf. Ja. Und dann streiche ich für die Lesung wieder Sätze durch. Und das, so ein Text wird quasi, je öfter man ihn in der Hand hat, immer weniger. Weil man immer denkt, ach, überflüssig, redundant. Also ich glaube, würde ich den immer weiter überarbeiten, blieben dann von 250 Seiten wahrscheinlich noch 50 übrig. Und
so, ich würde dir unheimlich gerne noch viel mehr Fragen stellen, aber leider ist die Zeit um.
Ja, schade.
Die Zeit vergeht zu schnell. Ich hoffe, du kommst nächstes Jahr wieder, wenn das Buch veröffentlicht wird.
Ja, das hoffe ich auch.
Dann können wir dich vielleicht dann wieder interviewen. Kannst du erzählen, wie das dann geworden ist, die ganze Arbeit mit Maria und so. Ich danke dir herzlichst für diesen Besuch und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir treffen uns mal wieder.
Ich danke auch.
Lucy Fricke war das. Und wir sagen Tschüss für heute. In der Technik unterstützte uns der Guillermo Vega. Am Mikro war ich gemeinsam mit Lucy Fricke. Mein Name ist Ryan Braun.